Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein interessantes Interview und auf ein spannendes Gespräch. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Weiterbildungsunternehmer Sebastian Berg. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im The Grow Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Hallo Jürgen, ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
Ja, und wir starten mit der Get-to-Know-Fragerunde. Es sind einige Fragen, fünf Fragen, die, denke ich, sehr interessant sind und vor allen Dingen bin ich gespannt auf deine Antworten, lieber Sebastian. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
Let's go.
Let's go. Erste Frage. Welcher Wert ist dir persönlich besonders wichtig?
Der wichtigste Wert in meinem Leben, und ich unterscheide da mein Unternehmer-Dasein nicht von meinem privaten Leben, ist für mich Loyalität. Und ich glaube, dass Loyalität ein ganz wichtiger Kitt ist, zum einen im Umgang mit den Menschen um uns herum. Das heißt für mich, ich halte sowohl in guten als auch mal in schlechteren Zeiten zu jemandem, für den ich mich entschieden habe. Und das hat für mich langfristig im Leben immer ja, das bessere Ergebnis gebracht, ne? Wenn man an Beziehungen festhält, an die man glaubt, wenn man investiert in Beziehungen und zu seinem Wort steht, dann gibt einem das Leben auch mehr zurück. Und genauso wie das in privaten Beziehungen für mich immer einen hohen Mehrwert und Stellenwert hatte, hat sich das auch bisher geschäftlich bewahrheitet. Wenn nicht immer direkt. Jeder von uns ist auch schon mal enttäuscht worden, ist aber die Grundhaltung, loyal zu sein, finde ich eine sehr, sehr gute und darauf lege ich großen Wert.
Du hast es gerade angesprochen, also sowohl im geschäftlichen Bereich wie auch im persönlichen, privaten Bereich ist Loyalität für dich ein wichtiger Wert. Sebastian, war das schon immer so oder ab wann hast du für dich wirklich auch ganz bewusst festgestellt, dass Loyalität ja ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Wert einfach auch für dich ist?
Gute Frage. War das schon immer so? Wahrscheinlich war der erste Moment, als ich angefangen habe, mich bewusst mit Loyalität zu beschäftigen, der Moment, als ich als Jugendlicher mit 15 aus meiner Heimat mehr oder weniger verschleppt wurde. Ich bin mit meinem Vater 250 Kilometer aus meinem Heimatort weggezogen, habe meine Freunde damals ja, hinter mir gelassen, bin zu einer neuen Schule. Und ich habe es irgendwie geschafft, diese Freundschaften trotz dieser Entfernung immer aufrechtzuerhalten, wenn sie mir was bedeutet haben. Und wenngleich ich natürlich auch diese Chance genutzt habe, woanders hinzukommen und ja, mich zu öffnen, andere Menschen kennenzulernen, dann hat dieses Verbindung halten für mich immer was Besonderes gehabt. Vielleicht spontan gesagt, war das der erste Moment, wo ich gemerkt habe, Loyalität zahlt sich aus und gute Verbindungen zu haben und dran zu bleiben, ist immer viel wert am Ende des Tages, ja.
Okay, aber eine spannende Geschichte, spannende
Ja.
ja, Situation, die du geschildert hast. Und ja, wie du gesagt hast, vielleicht ist es da entstanden und es ist dir immer bewusster geworden, dass dieser Wert Loyalität einfach ganz, ganz wichtig und einfach auch ganz, ganz wichtig ist, ihn zu leben, egal in welchem Lebensbereich.
Wir reden ja oft auch über Vertrauen. Es ist ja auch ein Wert am Ende des Tages. Für mich hängt das zusammen. Ich glaube, wenn ein Mensch spürt, dass er loyal behandelt wird und wenn das Loyalität herrscht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich sicher zu fühlen, sich in einem guten Umfeld zu fühlen, größer. Und ich glaube auch ganz egoistisch, dass du in einem Unternehmen mit Loyalität mehr erreichen kannst, wenn also deine Mitarbeiter spüren, Leistung wird belohnt, Vertrauen wird belohnt, es wird mir vertraut, ich kann auch meinen Fehler machen. Ja, da muss man natürlich differenzieren, welche Fehler das sind. Es gibt eben auch Fehler, die kannst du vielleicht einmal machen, ja. Aber wir reden von dem, ich sag mal, moralisch-ethisch Vertretbaren. Und der glaube ich, dass das Menschen stärker macht, wenn sie in einem loyalen Umfeld sind.
Absolut. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, die du hier weitergegeben hast, einfach in diesem Bereich, dass Vertrauen auf Loyalität aufbaut und das natürlich einfach ein Faktor ist, den auch vor allen Dingen Unternehmen spüren, wenn der vorhanden ist, ne? Sehr,
Ja.
sehr interessant. Dann lass uns gerne mal Frage Nummer zwei angucken und die lautet: Was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
Der wichtigste Satz, den ich bisher gehört habe, darüber musste ich gar nicht lange nachdenken. Oder muss ich nicht lange nachdenken. Und zwar, als mir mein Abiturzeugnis übergeben wurde, sagte der damalige Rektor zu uns, es geht im Leben nicht darum, der Beste zu sein, sondern sein Bestes zu geben.
Okay.
Und das hat sich bis für mich immer eingebrannt, denn ich erlebe das gerade auch im geschäftlichen Umfeld heute, in Zeiten von Social Media, in Zeiten, wo alles transparent ist, man permanent auch auf die anderen guckt, dass der Fokus oft, auch gerade im Business, immer sehr stark kompetitiv ist, ja, was in gewissen Maßen ja auch förderlich ist. Aber gerade wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann schauen wir Menschen leider zu oft auf andere, was die haben, ne? Und wie kann ich noch besser sein als ein anderer, ohne uns manchmal selbst zu fragen, was ist eigentlich, was tut mir eigentlich wirklich gut? Was brauche ich überhaupt? Und was ist mit dem Moment? Ne? Ist anders gesagt, finde ich super zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir nicht versuchen, ständig etwas hinterher zu jagen, sondern einfach jeden Tag, den wir aufstehen, versuchen, unser Bestes zu geben und zu schauen, was dabei am Ende rauskommt.
Interessanter Gedanke, cooler Gedanke, mal drüber nachzudenken. Aber ich finde es auch spannend, wie ein Satz bei der Übergabe des Abiturzeugnisses einfach auch
Ja.
lebensbegleitend sein kann.
Ja.
Du hast ja gesagt, du hast den aufgenommen, der hat dich begleitet. Hat dieser Satz einfach auch wahrscheinlich das ein oder andere ein Stück weit manchmal anders für dich darstellen lassen, wie es vielleicht gewesen wäre ohne diesen Satz? Ist jetzt hypothetisch, aber
Ja.
du kannst es selber beurteilen. War das so?
Ja, ich mache es mal mit einem anderen Beispiel, warum ich das so mit diesem Satz so eingeprägt habe. Mein großer Traum war wie der von vielen jungen Männern und auch Frauen. Ich wollte Fußballprofi werden, war eigentlich auf einem relativ guten Weg, auch wenn das sehr schwer ist. Und es hat dann am Ende, wie bei vielen, einfach doch nicht gereicht. Ne? Und das hat was mit mir gemacht, weil man irgendwie das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ne? Jetzt muss man natürlich diese Relation sehen, nicht gut genug für was. Und das hat lange an mir genagt. Und ich habe mich auch jetzt immer wieder im Leben erwischt, dass ich mich natürlich auch vergleiche mit anderen. Ja? Und dass mir das in den allerwenigsten Fällen wirklich gut getan hat. Ne? Und dieser Satz erinnert mich immer mal wieder dran, dass es das eigentlich gar nicht darum geht. Ne? Sondern dass du bei dir sein solltest und gucken, was du aus deinen Möglichkeiten machen kannst und dass du nicht das Leben anderer Menschen leben solltest.
Okay, also interessanter Gedanke. Jetzt will ich natürlich noch nachfragen. Fußballspieler, welche Position war es denn, Sebastian?
Also am besten war ich auf der 6. Ich habe
Okay.
vieles gespielt, aber auf der 6 war ich, glaube ich, ganz gut, auch später
Okay.
im Erwachsenenbereich. Da ich relativ groß und kopfballstark war, weiß nicht, ob das heute noch so ist. War es auch bei Innenverteidiger. Ich habe zwei Füße, also zwei, mit denen ich schießen kann. Deswegen durfte ich auch mal links spielen.
Okay.
Also relativ flexibel, aber immer eher defensiv.
Okay. Und bei welchem Verein oder Vereinen hast du da gekickt?
Ach, das war in der Jugend in regionalen Vereinen. Das war später dann im fortgeschrittenen Jugendbereich in Kaiserslautern. Es hat dann aber, wie gesagt, leider nicht so ganz nach oben gereicht. Und dann waren es regionale Vereine, bessere regionale Vereine, die jetzt wahrscheinlich auch nicht jedem was sagen. Aber es war ganz passabel, hat noch viel Spaß gemacht.
Okay, und das ist, glaube ich, ja auch ein wichtiger Aspekt einfach auch, ne? Dass dieses
Absolut,
an sich einfach
absolut.
auch diese Freude, diesen Spaß macht, gemeinsam mit anderen da etwas auf dem Platz zu kriegen. Aber der Aspekt wirklich, das Beste aus sich einfach und den eigenen Möglichkeiten zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sich nicht immer ständig zu vergleichen, sondern eher mal auf sich fokussiert zu sein und zu gucken, wie sieht es denn da aus? Also interessant.
Ja.
Frage Nummer 3. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Personen. Als ich die Frage gelesen habe, muss ich ehrlich gestehen, ist mir das nicht so leicht gefallen. Mit wem ich mich super gerne mal unterhalten hätte, tatsächlich lebt er nicht mehr, ist Helmut Schmidt. Den fand ich, obwohl ich ja quasi seine politische Karriere gar nicht mehr so aktiv begleiten konnte, fand ich aber vieles von dem, was ich gesehen habe, extrem spannend, extrem klar, diplomatisch stark, sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Den hätte ich, glaube ich, der fällt mir am spontansten ein, mit dem hätte ich mich mal gerne unterhalten. Und es ist tatsächlich eine zweite Person, auch wenn es nicht so ganz meine politische Überzeugung ist. Wen ich trotzdem sehr spannend finde, ist Annalena Baerbock. Mit der würde ich mich ganz gerne mal unterhalten.
Okay, also zwei Menschen aus der Politik, Helmut Schmidt
Ja.
gestorben, Annalena Baerbock momentan ja Außenministerin hier bei
Ja.
uns in Deutschland. Jetzt die Frage, Sebastian. Also, wenn du jetzt die Möglichkeit noch hättest, mit Helmut Schmidt oder auch mit Annalena Baerbock ins Gespräch zu kommen, was wäre denn so deine erste Frage, die du stellen würdest?
Ja, die erste Frage, die ich Helmut Schmidt stellen würde, ist, wie die Politik oder er es damals geschafft hat, in dieser angespannten Situation im Kalten Krieg, Beziehungen in beide Richtungen zu pflegen. Also das Gleichgewicht zu halten und für eine Entspannung der Situation zu sorgen. Das, was mir heute leider auf der Welt oft fehlt, diplomatisches Geschick. Menschen, die eher verbinden können, die unterschiedliche Interessen respektieren können und die dafür sorgen können, dass man an einen Tisch kommt. Und da glaube ich, ja, es würde mich sehr interessieren, wie er das geschafft hat oder wie es die Politik damals hinbekommt.
Das war die Frage an Helmut Schmidt. Wie wäre die
Ja.
Frage an Annalena Baerbock?
Was Sie aus der vergebenen oder gescheiterten Kanzlerkandidatur gelernt hat. Und was sie antreibt.
Wäre sicherlich spannend, mal zu erfahren, wie die Antworten auf diese Fragen aussehen würden. Bei
Ja,
Annalena Baerbock
absolut.
besteht ja noch die Chance. Also von dem her.
Ja, tatsächlich. Wir haben sogar persönlich, privat etwas Verbindung in die Partei. Obwohl, wie gesagt, es nicht ganz meine politische Überzeugung ist. Aber ich habe da sicherlich Sympathien. Und es geht mir gar nicht so sehr jetzt um die politische Überzeugung, sondern wirklich um die Persönlichkeit. Ich habe da großen Respekt vor, so mutig nach vorne zu gehen und auch sein eigenes Ding zu vertreten, auch wenn ich nicht hinter allem stehe, was da gemacht wird, finde ich das aber sehr stark. Das ist immer, was mich am allermeisten überzeugt hat. Und tatsächlich als Unternehmer gibt es auch viele Unternehmerpersönlichkeiten, die mich interessieren. Allerdings irgendwie, als die Frage kam, habe ich gedacht, nee, das ist im Moment eher die Politik. Unternehmer habe ich viele schon kennengelernt durch meinen Job, auch sehr, sehr erfolgreiche, viele beeindruckende Menschen. Aber da geht im Moment eher so mein Gedanke hin, das muss ich sagen.
Also haben wir das auch geklärt. Spannende Namen und sicherlich interessante Themen, die hier erörtert werden könnten. Vorletzte Frage. Was war in den vergangenen 12 Monaten dein persönlich größtes Learning?
Mein größtes Learning der vergangenen 12 Monate war, dass ich nicht unbesiegbar bin. Und dass man auch, wenn es dauerhaft immer gut lief und man erfolgreich sein kann, sich selbst und die wichtigsten Menschen in seinem Umfeld nicht aus dem Blick verlieren darf. Und das war für mich das ja, krasseste Learning in den letzten 12 Monaten.
Das heißt einfach auch, vor allen Dingen die Menschen im Umfeld auch immer wieder gut im Kontakt zu haben, die nicht zu
Ja,
vernachlässigen für vielleicht
genau.
Erfolg im Business. Wird das einfach auch so zusammengefasst, das, was
Ja,
du
ich mache es sogar mal krasser. Ich bin zum Beispiel wesentlich besser im Business in Zeiten, in denen ich mehr Kontakt zu den Menschen habe, die mir lieb sind. Es gibt ja unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Es gibt die Tunneldenker, die brauchen den Fokus, ja. Den brauche ich sicherlich auch. Ich habe aber für mich gelernt, dass ohne meine Familie und ohne meine Freunde, ohne meine Frau wenig geht und dass ich die einfach um mich brauche und auch Zeit mit denen brauche, um leistungsfähig und auch in meiner Energie zu sein.
Also interessantes Learning auch, das für sich so festzustellen. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet, Sebastian, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
Also Erfolg für mich ganz konkret bedeutet, abends stolz ins Bett zu gehen. Und ich sage ganz bewusst nicht jeden Abend, weil das wäre auch langweilig. Aber so ich sag mal, im Durchschnitt der Abende, die ich abends ins Bett gehe und vielleicht noch mal drei Gedanken damit verbringe, worauf ich gerade stolz bin, was mich gefreut hat an dem Tag. Und wenn du da sagen kannst, am Ende des Tages, ich habe alles gegeben und es zeigt sich auch ein Effekt in dem, was ich tue. Es zeigt sich, dass sich was bewegt, dass Ergebnisse entstehen, wie auch immer die sein mögen. Das ist für mich Erfolg. Das mag für den einen mehr Geschäft sein, Wachstum, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Kohle. Und das ist für den anderen vielleicht mehr Zeit mit den Liebsten. Das ist für einen Vater oder eine Mutter glückliche Kinder, was auch immer. All das kann für mich Erfolg sein. Ich glaube, das musst du für dich selbst definieren, aber ich finde den Abend immer wichtig. Wenn ich abends einschlafe, wie ist dann im Schnitt mein Gefühl? So definiere ich das für mich.
Okay. Dazu noch eine Frage, du hast es gerade schon angesprochen. Das darf jeder für sich natürlich entscheiden, was Erfolg bedeutet, aber findest du es wichtig, dass jeder wirklich mal drüber nachdenkt, was persönlicher Erfolg im Einzelfall wirklich bedeutet, um sich dann auch wieder gezielter einfach auch natürlich ja danach ausrichten zu können oder das im Blick, im Fokus zu haben?
Ich mache es mal aus der Perspektive, also des Weiterbildungsunternehmers, wie du es schon gesagt hast. Wir machen eine Führungskräfteentwicklung, Vertriebsentwicklung. Am Ende ist das ja alles auch Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich spannenderweise immer wieder beobachte bei Teilnehmern unserer Trainings ist, dass die eigentlich im Leben, wenn man das von außen betrachtet, relativ erfolgreich sind. Das sind in der Regel entweder Unternehmer, Führungskräfte, das sind gut situierte Angestellte mit einer Karriere, die sie schon gemacht haben. Und die sind trotzdem sehr, sehr häufig nicht glücklich. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, und das hat mich sehr geprägt, gerade die wirtschaftlich Erfolgreichen sind oft nicht wirklich glücklich. Sehr, sehr häufig habe ich da stelle ich da so eine Leere fest. Ne? Und für mich ist so die Frage, wie kannst du das zusammenbringen? Weil einerseits ist, finde ich, wirtschaftlicher Erfolg eine sehr gute Basis für ein sorgenfreies Leben. Aber wenn der Preis dafür ist, dass alles andere nicht mehr richtig funktioniert, habe ich auch nichts gewonnen. So ist das auch für mich. Wir hatten es ja anfangs gesagt, auch diese Frage, wie bringt man das zusammen? Deswegen finde ich diese Work-Life-Balance-Thematik extrem wichtig. Gerade, und es gibt auch mal Phasen, da musst du irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten, da gibst du Vollgas, ja. Und dann gibt es wieder Phasen, da haben andere Dinge im Fokus, aber in Summe musst du auf die Balance achten. Und das ist für mich Erfolg, weil am Ende gibt es so einen Satz, der ist vielleicht hart, aber you come with nothing, you go with nothing. Manchmal frage ich mich, was du alles mitnehmen willst, wenn du bis ins hohe Alter immer nur auf den wirtschaftlichen Erfolg guckst, aber dir alles andere irgendwie entgleitet, ne? Und das ist für mich ein Thema, das mich gerade bei dem Thema Erfolg und Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung sehr beschäftigt. Und ich glaube umgekehrt auch wieder, wenn das in Balance ist, dann sind die allermeisten Menschen wirklich auch im Business leistungsstärker. Ne? Und ja, ich glaube, damit ist die Frage wahrscheinlich
Ja,
beantwortet. Ne?
absolut. Und du hast von Leere, innere Leere gesprochen. Heißt für mich, innere Leere entsteht mit der Zeit, wenn die Balance einfach nicht mehr so da ist. Wenn vielleicht nur noch der Blick auf das Unternehmerische gerichtet ist, viele andere Dinge wegbrechen und dadurch natürlich im Endeffekt diese Innenwelt, diese emotionale Innenwelt auch nicht mehr im Gleichgewicht ist und da der Preis natürlich auch dafür sehr hoch ist.
Ja,
Für das Erfolg.
absolut. Ja, das ist, und der, den, ein Trainer von uns, den ich sehr, sehr schätze, wie alle meine Kollegen, aber den ganz besonders, der sagte mal, wenn es um Führungskräfteentwicklung geht, ich arbeite vor allen Dingen daran, dass die Führungskräfte wieder mehr Kontakt zu sich bekommen. Das erlebst du oft, wenn du Menschen hast, die schon lange in Verantwortung sind, die dann im Training nach 2 Tagen plötzlich anfangen zu weinen, sich öffnen. Und mal so, boah, so aus dem Schwall erzählen, was ihnen auf der Seele liegt, weil sie glauben, sie müssen immer stark sein. Es herrscht ja gerade aus meiner Sicht in der Generation, die jetzt ein bisschen älter ist als ich bin, werde 40, die jetzt so Mitte 50 und älter ist, die sind, glaube ich, auch noch anders erzogen worden. Da musste der Mann stark sein und Leader hieß immer der starke Mann vorne und keine Schwächen zeigen. Und mittlerweile glaube ich aber, dass die Gesellschaft sich da weiterentwickelt hat und dass das kein gutes Vorbild mehr ist, wenn man immer den Starken macht, weil man damit auch signalisiert, Schwächen sind eigentlich nicht gut und nicht erlaubt. Und ich glaube, dass gerade wenn du von Menschen, aber auch von Organisationen, sprich dieser Umgang mit Schwächen, der Umgang auch mit Problemen und auch mit, ja, mit Sorgen, gerade in dieser sehr volatilen Zeit, in der wir leben, ein Faktor ist, der Erfolg bringen kann. Wenn man sagen kann als Leader, Leute, mir geht es nicht gut, ne? Und im Moment weiß ich auch nicht weiter. Ich fliege aber weiter das oder fahre weiter das Schiff. Ich habe jetzt einen guten Satz gehört in einem eigenen Coaching von einem Trainer, der hat gesagt, egal was passiert, fly the plane. Aber du darfst auch sagen, ich mache mir auch Sorgen, aber ich fliege weiter. Das ist, was Teams oft mehr beeindruckt, als der, der immer nach außen vorgibt, er ist unbesiegbar. Ne?
Das war jetzt fast schon ein schöner Übergang von dieser Get-to-Know-Fragerunde so auf dieses Thema Weiterbildung, vor allen Dingen, was kommt es an? Ich glaube, das waren jetzt ganz, ganz interessante und wichtige Gedanken, Sebastian, die du weitergegeben hast, wirklich auch zu sagen, ich darf wirklich auch mal das nach außen tragen, was mich wirklich auch innerlich so entsprechend momentan einfach auch berührt. Nicht immer den Starken spielen, sondern einfach auch da mal ehrlich den Kontakt zu sicherstellen und das auch kommunizieren. Und du hast schon angesprochen, du, ihr macht ja vor allen Dingen Weiterbildung im Bereich Führungskräfteentwicklung und Vertrieb. Weiterbildungsunternehmer, so habe ich dich vorgestellt. Willst du dazu eventuell noch ein bisschen was mehr sagen, wie das genau aussieht? Dann natürlich gerne.
Gerne. Also ich bin Mitinhaber von Buhr und Team, gegründet von Andreas Buhr, einem ja, renommierten Redner und Führungskräfte- und Vertriebstrainer in Deutschland. Das Unternehmen gibt es schon seit 20 Jahren. Ich bin mittlerweile seit 9 Jahren dabei und bin klassisch als Mitarbeiter eingestiegen, vor 9 Jahren eben, und habe mich vom Mitarbeiter zum Nachfolger in der operativen Geschäftsführung entwickelt. Und ich habe mich oder beschäftige mich schon seit mehr als 14 Jahren, schon sehr, sehr jung angefangen mit der Frage, wie kann man eigentlich die Potenziale, die Menschen haben, besser nutzen für die Berufe, die es gibt? Wie kann man das Potenzial durch Training, durch Weiterbildung entfalten? Denn in meinem eigenen Leben war es auch so, das viel spannendere Lernen hat eigentlich nach der Schule, nach der Uni angefangen. Nämlich durch gezieltes Training, durch gezielte Methoden zu gucken, was kann jemand wirklich gut, wie kann man das fördern, wie kann man stärken. Und das ist, womit wir uns auch beschäftigen. Und das machen wir durch Präsenztrainings, das machen wir durch Blended Learning-Szenarien, das machen wir durch spannende digitale Trainingsformate und alles immer ein Stück weit mit der Frage beschäftigt, wie schafft man es, dass die Menschen und die ganze Organisation sich an Veränderungen in dem Markt, in dem man sich bewegt, anpassen kann, kann man die Menschen dazu mitnehmen, um am Ende die Kunden happy zu machen, denn die bezahlen das alles.
Die bezahlen das alles und das ist natürlich ein spannendes Themenfeld, wo wir sicherlich viele Themen einfach auch finden würden, wie diese Podcast-Folge, um uns näher darüber auszutauschen. Aber wir haben mal zwei Themen noch ein bisschen expliziter herausgenommen und zwar das Thema Vertrieb. Begleitet ihr ja auch, ist ja für alle Unternehmen so quasi ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber du hast auch gesagt und sagst, irgendwie hast du das Gefühl, es wird noch zu wenig genutzt, dieser Hebel. Willst du dazu einfach mal noch etwas sagen, was dir, was euch so auffällt und vielleicht einfach auch hier nochmal zu diesem Thema neues oder anderes Bewusstsein schaffen?
Ja, also ganz einfach gesagt, es gibt ja, wenn du so willst, ganz simpel zwei wesentliche Hebel, wenn du ein Unternehmen erfolgreich machen willst. Das ist einmal deine eigenen Mitarbeiter, ne? Wenn du die besser machst, wenn du denen Power gibst, dann ist das eine gute Voraussetzung. Und da hast du auf der anderen Seite Kunden und eigentlich zieht ja alles auf die Kunden. Und ich bin der Meinung, jetzt nach 14 Jahren und ein paar tausend Tagen Projekterfahrung, dass gerade im deutschen Mittelstand und auch in größeren Unternehmen, je größer logischerweise das Unternehmen wird, desto weniger hat jeder Einzelne den Kunden im Blick. Desto mehr geht es um sich selbst. Und ich erlebe das auch im internationalen Vergleich. Wir haben auch Kunden, die übersee gearbeitet haben. Wir waren öfters in den USA. Was machen die eigentlich anders? Und ich finde, gemessen an dem Potenzial, das deutsche Unternehmen haben, wird der Sales nicht genug gepflegt. Der Stellenwert von Vertrieb in Unternehmen ist leider immer noch sehr schlecht. In Deutschland hat das immer noch einen schlechten Ruf. Und andersrum gesagt, Unternehmen, die das gedreht haben, die dem einen anderen Touch gegeben haben, die schmale und wirklich kundenfokussierte Prozesse haben, die gut ausgebildete Mitarbeiter haben, die mit Spaß am Kunden arbeiten, die trotzen auch jeder Krise. Die sind immer in der Lage, neues Geschäft zu machen und auch resilienter zu sein zu diesen ganzen Herausforderungen, die da sind.
Okay, interessanter Aspekt. Wie schaffen Unternehmen es, dieses Thema wieder für sich einfach auch stärker in den Mittelpunkt zu stellen? Also gibt es da einfach auch ein paar Gedanken dazu?
Absolut, für mich ist das immer Chefsache. Das bedeutet, wie schaffst du es, wenn du willst, dass dein Unternehmen vertriebsorientierter denkt, dann müssen vor allen Dingen die Vorderen, also die Geschäftsführer, die Unternehmer, die Führungskräfte im Unternehmen, den Kunden im Fokus haben, das zeigen durch Taten, durch Begeisterung für den Kunden, durch ja, Offenheit für das Thema Vertrieb, auch wenn sie vielleicht nicht direkt im Vertrieb arbeiten. Das ist die wichtigste Grundlage, dass jemand im Unternehmen die Fahne hochhält und zeigt, hey, da geht die Reise hin und ich interessiere mich dafür. Ich habe zuletzt eine Keynote gesehen bei einem Unternehmen mit über 1000 Vertriebsmitarbeitern und da hat der CEO auf der Bühne einen Pitch gemacht und die Leute haben Gänsehaut bekommen. Das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Glaubt da jemand an das, was man tut? Lebt er das vor? Man kann ja in die Geschichte von vertriebsstarken Unternehmen überall reingucken. Das ist immer ein Stück DNA. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um da zu bestehen.
Okay. Also das Thema Vorleben, wirklich auch das Verkörpern,
Führung.
das ist
Das
das
ist am Ende
Thema.
Führung.
Ja,
Das ist das
absolut.
Entscheidende im Vertrieb. Und mit Führung glaube ich heute weniger, da der Vertrieb, da die Welt diverser geworden ist, da nicht nur volatiler, sondern auch ja, diverser, offener geworden ist, glaube ich auch, dass die Zeiten dieser alten Vertriebsfürsten mit Druck, mit Stress machen, mit ständigem Pressure, dass das langsam ausgedient hat. Vielleicht nicht nur langsam, sondern man muss eben heute mehr Klaviaturen spielen können. Und das ist eine Chance für viele Persönlichkeiten, die man früher eigentlich gar nicht in der Vertriebsecke gesehen hat. Übrigens auch eine Chance für Unternehmen, dem Ganzen einen anderen Anstrich zu geben,
Okay.
ne? Weil es heute anders funktioniert.
Okay, also auch hier ein interessantes Thema, das natürlich einfach auch viel im Täglichen einfach auch bewirken kann, wenn man es richtig anpackt, das Ganze. Und ich habe ja vorher gesagt, wir wollen zwei Themen beleuchten. Ein Thema haben wir ein Stück weit mehr beleuchtet. Das zweite ist das Thema KI. Kommt ja immer stärker, künstliche Intelligenz, aber vor allen Dingen, wie kann künstliche Intelligenz, KI im Bereich Vertrieb, Führung eingesetzt werden? Was heißt das genau? Und vor allen Dingen, das ist ja spannend, wie kann das trainiert werden, das Ganze auch, was den Umgang betrifft? Auch da begleitet ihr ja, wenn es um solche Themen geht. Und wir haben gesagt, denke ich, auch spannendes Thema. Lass uns doch da auch noch ein bisschen drüber sprechen, was sich da genau dahinter verbirgt.
Ja, also wie kann das gar? Ich fange mal mit der ersten Frage an. Welche Rolle spielt das, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Führung und Vertrieb? Also ich denke, dass man da unterscheiden muss. In der Führung ist es wichtig, sich mit der KI zu beschäftigen oder mit künstlicher Intelligenz, weil es im Management Aufgaben abnehmen kann. Es kann Routineaufgaben abnehmen, es kann einfach die Prozesse schneller machen, die Arbeitsabläufe schneller machen, Check and Balance vereinfachen und die Möglichkeit bieten, einfach mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Die KI kann nicht führen, sollte das auch nicht, darum geht es auch gar nicht, aber wenn ich in Führung und Management unterscheide, dann ist ja Management die Arbeit zu organisieren, Prozesse zu organisieren und das ist in der Führung, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor zu überlegen, gerade mit dem Blick auf, wir müssen immer mehr Geschwindigkeit aufnehmen und andererseits haben wir vielleicht immer weniger Fachkräfte. Wie kann man das zusammenbringen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und im Vertrieb ist es eigentlich ähnlich. Ich glaube, im Vertrieb kannst du KI, wenn du es nutzen kannst, für die Vorbereitung, die Nachbereitung, auch für Routineaufgaben, aber auch für die Beschleunigung von Routineaufgaben nutzen. Das ist, was wir zum Beispiel viel trainieren. Also beispielsweise, ich bin kurz vor einem wichtigen Kundentermin und ich frage jetzt die KI mal nach Informationen über das Kunden, über das Unternehmen, nach Zahlen, ja, Unternehmensdaten, nach Presseberichten, nach einer Einschätzung, wo hat das Unternehmen gerade die größten Herausforderungen in dem und dem Bereich? Und wir begleiten ja unsere Verkäufer und Verkäuferinnen auch im Feld und die Kunden sind immer wieder erstaunt und die Verkäufer auch, wenn man sehr gut vorbereitet beim Kunden ist. Das passiert immer noch zu wenig. Und früher musste man viel mehr Zeit investieren, LinkedIn-Recherche und Google und so weiter. Und heute kannst du dir das auf einen Blick ziehen. Das ist schon mal eine Sache, die gar nicht kompliziert ist, aber zum Beispiel mit Anwendungen wie ChatGPT deutlich vereinfacht werden kann. Und das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt natürlich noch viel tiefere Anwendungen und alles Mögliche, was man da machen kann. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Okay, aber zumindest mal ein bisschen ein Einblick. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, Sebastian, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ständige Weiterbildung ist das A und O, weil sich einfach
Ja.
die Dinge verändern. Da dran zu bleiben, sei es bei den Führungskräften, sei es bei den Mitarbeitern in Unternehmen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema.
Das ist so. Und ich kann dir noch sagen, weil du hast ja, glaube ich, auch gefragt, was ist das Entscheidende? Wir haben ein Kompetenzmodell entwickelt für moderne Führungskräfte. Wenn wir in ein Unternehmen reingehen, dann schauen wir uns auch immer an, was sind denn die Kompetenzen, die schon vorhanden sind? Und was sind aus unserer Sicht Kompetenzen, die es für die Zukunft braucht? Und einer der höchsten und wichtigsten Kompetenzen ist die sogenannte Lernagilität. Also es das heißt für mich nichts anderes, wenn du es hinbekommen willst, dann musst du einfach lernbereit sein und finde heraus, wie du gut lernen kannst. Der eine liest gerne, der andere guckt sich Online-Trainings an, der nächste geht in Seminare, manche gucken YouTube, völlig egal. Es ist so, regelmäßig im Lernen zu bleiben. Lernender bleiben ist, glaube ich, das Entscheidende.
Dieses Mindset zu verkörpern. Und
Ja.
ja, da hast du uns ja einen Einblick gegeben, persönlichen Einblick in der Get-to-Know-Fragerunde, aber auch darüber hinaus. Sehr, sehr spannend. Da sage ich, lieber Sebastian, herzlichen Dank. Es war für mich
Danke,
dieses
Jürgen.
interessante und spannende Gespräch. Ich habe es ja vorher angekündigt und wünsche dir natürlich unternehmerisch, beruflich, persönlich, privat weiterhin alles, alles Gute. Und nochmal danke für das kurzweilige Gespräch und für den interessanten Podcast.
Danke, Jürgen. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des Agro Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.